Genau, da wir im folgenden Vortrag da, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel für kriegen und ich glaube, wahrscheinlich auch jeder selber da Erfahrung mit gemacht hat und ein Bild im Kopf hat, wo er sich über die Berichterstattung hier gerade auch in außenpolitischen Fragen schon gewundert hat, lasse ich den Teil weg und komme direkt dazu, auf die Frage einzugehen, woran liegt es eigentlich, dass wir es immer wieder erleben, dass die Berichterstattung teils einseitig verzerrt ist oder wir ja frappierende Auslassungen da beobachten können. Genau in der Frage, was gibt es da für Erklärungsansätze und wie genau ja lassen sich letztlich da Erklärungen finden oder was haben da was gibt es da für Ansätze an der Stelle? Da die Zeit jetzt knapp ist, werde ich mich im Wesentlichen nochmal auf eine Untersuchung von 2013 eingehen und die vorstellen. Und zwar ist das die Analyse von Uwe Krüger, die bestimmt auch einigen hier schon ein Begriff ist. Nichtsdestotrotz denke ich gerade, was Deutschland angeht, ist das eine sehr ja, hilfreiche und bezeichnende Untersuchung. Ich werde die nochmal an einigen mir wichtigen Punkten durchexerzieren und dann die Diskussion nochmal nutzen im Anschluss, um auch noch weitere Erklärungsansätze zu diskutieren, weil es, denke ich, damit auch noch längst nicht erschöpft ist. So viel vorweg, genau. Genau, die Promotion von dem Medienwissenschaftler Uwe Krüger ist, wie gesagt, 2013 erschienen mit dem Titel Meinungsmacht, der Einfluss von Eliten auf Leitmedien und Alpha-Journalisten. Und die grundlegende Beobachtung, die auf einigen auch schon ja, umfangreichen Forschungsarbeiten primär aus dem US-amerikanischen Raum aufbaute, ist die, dass die Medien sowohl in den USA als auch in Deutschland überwiegend den Diskurs der politischen Elite widerspiegeln oder der politischen Führungsriege und hingegen Meinungen aus der Zivilgesellschaft oder zivilgesellschaftlichen Akteuren häufig deutlich weniger zum Tragen kommen. Und ausgehend von dieser Beobachtung liegen dem Ganzen zwei Fragestellungen zugrunde. Einmal, wie eng gerade im deutschen Raum jetzt die Verbindung zwischen Eliten aus Politik und Wirtschaft und den führenden Journalisten ist. Und auf der anderen Seite, inwiefern sich die Leitmedien, also die Medien, die auch primär von Journalisten gelesen werden, das ist quasi die Leitmediendefinition, also die damit auf kleinere Medien auch entsprechend einwirken, inwiefern die sich primär an der Meinung der politischen Elite orientieren oder auch andere Standpunkte widerspiegeln. Vielleicht kurz zur Ausgangslage oder inwiefern man auch in Deutschland eh schon sehen kann, dass es da eine durchaus enge Verbindung bestehen, ist zum einen die ja, gegenseitige Abhängigkeit, insofern ist, dass Journalisten auf Politiker als Quellen angewiesen sind. Was in die eine Richtung geht, dass natürlich die Journalisten Informationen aus erster Hand brauchen und die Politiker oder auf der anderen Seite dann die Möglichkeit haben, auch durch enge Beziehungen zu Journalisten gezielt auf das Mediengeschehen einzuwirken und die Informationen in die Medien oder in den Medien zu setzen, die ihnen wichtig sind und im besten Fall auch noch dann in ihrer jeweils gewünschten Perspektive. Und für den Zweck gibt es schon, sage ich mal, gewisse Informations- oder Austauschmöglichkeiten. Das sind sogenannte Hintergrundkreise, die es in Berlin dann primär gibt im politischen Journalismus, die dem Austausch von Politik und Journalisten dienen. Das sind dann häufig Formate, wo so zwischen 15, 20 Journalisten zusammentreffen und gezielt einzelne Politiker zum vertraulichen Gespräch einladen, wo man dann meistens Informationen austauscht, die jetzt nicht unmittelbar zur Veröffentlichung gedacht sind, sondern als Hintergrundinformationen für die jeweiligen Journalisten. Das Ganze dann nochmal in der Vertraulichkeit gesteigert, sind sogenannte exklusive Hintergrundkreise, wo häufig dann kleinere Gruppen von Journalisten, nur so, sag mal, 3 bis 5 Personen und einzelne Politiker sich treffen, Das sind dann meistens auch höhere Journalisten, also Chefredakteure zum Beispiel, und Büroleiter, die sich dann auch entsprechend mit nochmal wichtigeren Personen aus der Politik zusammensetzen und in ja kleiner Runde sich über das politische Geschehen austauschen und Informationen dann kriegen, die sie dann häufig oder vermehrt anonym veröffentlichen, also ohne Nennung der jeweiligen Quelle. Und ja, das exklusivste Format ist dann das Vier-Augen-Gespräch, wo man sich auch entweder gezielt verabredet oder am Rand von irgendwelchen festen öffentlichen Veranstaltungen oder auch auf Reisen von Politikern, wo ja meistens schon ein ganzer Tross von Journalisten auch mit dabei ist, mit denen man entsprechend auch sich gut versteht. Genau, das vielleicht vorweg. Zum nächsten Punkt. Dann in der eigentlichen Untersuchung sind zunächst 14 Leitmedien identifiziert worden. Also das sind die Medien, die, wie gesagt, von den deutschen Journalisten nach Befragung am allermeisten rezipiert werden. Und entsprechend die Annahme besteht, dass die wiederum auch am stärksten auf die übrigen deutschen Medien einwirken. Und die Frage war nun, wie viele oder welche Personen mit zentraler Rolle man als sogenannte Journalismus-Elite fassen kann. Das wären entsprechend also die, die am den wesentlichsten Einfluss darauf haben, welche Artikel tatsächlich veröffentlicht werden, welche nicht. Also die Chefredakteure, Ressortleiter in den einzelnen oder zentralen gesellschaftlichen Bereichen, wie auch Außenpolitik, Wirtschaft, Finanzen und dergleichen, sowie einzelne Büroleiter. Und letztlich sind dann im Rahmen der Studie 219 Personen als ja, sogenannte Journalismus-Elite identifiziert worden. Und die Frage war jetzt dann im nächsten Schritt, inwiefern die in Organisationen Mitglied sind, unabhängig von ihrer journalistischen Tätigkeit, also für Recherche oder Interview arbeiten, wo sie in Kontakt mit Eliten aus Wirtschaft und Politik kommen, also führenden Politikern aus Parteien und Fraktionen oder Managern und Aufsichtsratmitgliedern aus Wirtschaftsunternehmen, die mindestens 1 Milliarde Euro Umsatz im Jahr machen. Also das war die Vorgabe für Wirtschaftselite. Und letztlich sind dabei Folgendes herausgekommen, dass von den insgesamt also 219 führenden Journalisten in Deutschland 64 in insgesamt 82 Organisationen Mitglied sind, in denen sie, Kontakt zur gesellschaftlichen Führungsriege aus Politik und Wirtschaft haben. Und die Frage, was sind das für Einrichtungen oder Organisationen? Darunter sind also Vereine, Stiftungen, politische Denkfabriken, die genannten Hintergrundkreise, Presseclubs sowie partei- und konzernnahe Stiftungen. Was an sich schon mal eine spannendes Ergebnis ist, weil es zeigt, dass ungefähr ein Drittel, wie gesagt, dieser Journalistengesamtheit in Kreisen verkehrt, wo sie halt die Möglichkeit besteht, sehr enge Kontakte zu Politik und Wirtschaft zu knüpfen. Wie hier schon auch aufgeführt, 15 von den Journalisten waren also in mehr als zwei Organisationen vertreten. Und ich glaube, was auch wahrscheinlich mit eines der bekanntesten Ergebnisse dieser Untersuchung ist, dass 4 davon insbesondere auffällig häufig in Denkfabriken und Gremien waren, die jetzt gerade die Pflege der transatlantischen Partnerschaft und den Beziehungen zu NATO und USA nahestehen. Das war zum einen Klaus-Dieter Frankenberger von der FAZ, Stefan Cornelius von der Süddeutschen Zeitung, Michael Stürmer von der Welt und Josef Joffe von der Zeit. Also alles, Joffe ist, glaube ich, Mitherausgeber der Zeit und war von 2001 bis 2004 der Chefredakteur. Michael Stürmer, Chefkorrespondent der Welt, Cornelius, der Ressortleiter Außenpolitik von der Süddeutschen Zeitung und Frankenberger seit 2001 der Redakteur für Außenpolitik, wie gesagt, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Jetzt auf der nächsten Folie, genau, ich einmal kurz die Verbindung, ich weiß nicht, ob man die Farben gescheit sehen kann, ansonsten sind hinter den jeweiligen Organisationen nochmal die Kürzel der Personen. Also wir sehen einerseits die Münchner Sicherheitskonferenz als auch bekannter oder hier, denke ich, gut bekannter Veranstaltung, aber auch weitere Organisationen wie die Atlantikbrücke, Trilaterale Kommission. Wie gesagt, wenn man es kurz zusammenfassen will, überwiegend Organisations- oder Veranstaltungsforen, die dazu dienen, Politik und Wirtschaft zwischen Westeuropa und dem Nordatlantik da Verbindungen zu schaffen und den gegenseitigen Austausch zu fördern. So wie die drei unten, die kursiv gedruckt sind, nochmal eher rein deutsche Organisationen, die für Politik jetzt im Bereich Sicherheits- und Außenpolitik zuständig sind und da unter anderem die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, die auch die Bundesregierung in solchen Fragen berät. Daraufhin dann wurde quasi im nächsten Teil der Untersuchung die Frage gestellt, okay, spiegelt sich diese Einbindung irgendwie auch in der Berichterstattung wider? Und Krüger hat jetzt in dem Fall sich die Thematisierung des erweiterten Sicherheitsbegriffs angeschaut. Also der genau in Folge des Kalten Krieges oder währenddessen sich noch primär auf die territoriale Verteidigung bezog und dann, ich glaube, so ab Anfang der 90er Jahre immer populärer wurde im politischen Diskurs, den weiter auszuweiten auf so Dinge wie organisierte Kriminalität, Migration, Aufrechterhaltung der Wirtschaftsrouten und dergleichen und damit letztlich auch eine zusätzliche Legitimation für Auslandseinsätze, sowohl für die NATO, also Out-of-Area-Einsätze, als auch die Bundeswehr zu schaffen, dadurch, dass man nicht mehr nur das eigene Hoheitsgebiet oder das eigene Land verteidigen musste, sondern jetzt auch in Form von Präventivschlägen schon gegen beispielsweise Terrorismus und organisierte Kriminalität außerhalb der Landesgrenzen vorgehen konnte, auf Basis dieses erweiterten Sicherheitsbegriffs. Und da die Frage ja letztlich war, inwiefern die Medien verstärkt die Meinung der, ich sag mal, politischen Elite wiedergeben, bot sich dieses Thema an, weil gerade da sich zeigt, dass die Haltung in Politik und Bevölkerung eine grundsätzlich verschiedene ist. Denn während es in politischen Kreisen sich dieser Begriff relativ schnell und auch mit einer Selbstverständlichkeit durchgesetzt hat, also sowohl in der NATO war es, glaube ich, ab 98 in der offiziellen Doktrin der erweiterte Sicherheitsbegriff, in der EU-Sicherheitsstrategie ist dann ab 2003 die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, Terrorismus und sogenannte Failed States als Sicherheitsfaktor, den es zu im Zweifelsfall bekämpfen gilt. Und die Bundesregierung hat in ihren verteidigungspolitischen Richtlinien auch bereits 92 solche Faktoren als sicherheitsrelevant aufgenommen. Und entsprechend oder Ähnliches hat sich auch in wirtschaftlichen Kreisen gefunden, also in Umfragen unter der Führungsriege so der größten deutschen Wirtschaftsunternehmen war die Befürwortung für diese sicherheitspolitische Ausweitung auch groß, während hingegen in Bevölkerungsumfragen nach wie vor große Vorbehalte, insbesondere Bundeswehreinsätzen im Ausland gegenüber, vorherrschten, wie es ja zum Glück auch derzeit noch überwiegend der Fall ist. Daher hat es ja dann eine Analyse, ich glaube, von sämtlichen Artikeln der besagten Journalisten über einen Zeitraum von 10 Jahren, die sich irgendwie mit den Themen Außen- und Sicherheitspolitik auseinandersetzen, geguckt, wie dieser Sicherheitsbegriff da verwendet wird. Und jetzt im Folgenden von jedem ein Zitat, nur beispielhaft, aber es ist letztlich sehr bezeichnend für die ganze Untersuchung dann. Ich lese es vielleicht jeweils kurz vor. Einmal von Cornelius aus dem Artikel, die Welt ist komplizierter geworden. Obwohl die nuklearen Vernichtungsfantasien aus den Köpfen verschwunden sind, wächst das Gefühl der Unsicherheit, der Bedrohung gar. Sicherheit ist keine Frage der Truppenstärke oder der Zahl der Panzerdivisionen mehr. Sicherheit ist, wie es in den Fachkreisen so schön heißt, umfassend. Frankenberger. Und nach den neuen verteidigungspolitischen Richtlinien wird die Sicherheit Deutschlands auch am Hindukusch verteidigt. Der traditionelle geografische Sicherheitsbegriff also globalisiert und ausgeweitet. Dass die traditionellen Beschränkungen aufgegeben wurden, ist richtig. Sie waren obsolet geworden, weil die Umstände sich fundamental geändert haben. War of Choice lautet der englische Begriff, wenn ein Staat seine Soldaten einsetzt, ohne dass eine unmittelbare Gefahr droht. Das tut er dann im Namen eines erweiterten Sicherheitsbegriffes, der einst Raub und Expansion begünstigte, aber heute, zumal im deutschen Kontext, nicht als zynische Maskerade verhöhnt werden sollte. Und zu guter Letzt von Stürmer, Sicherheit reicht mittlerweile geografisch bis zum Hindukusch und wirtschaftlich bis zu den Ursachen des Terrorismus, die allerdings Armut, Zorn oder religiöses Feuer durchaus umstritten bleiben. Ich sehe schon, ich komme bald zum Ende. Das sind jetzt natürlich nur Auszüge aus jeweils einem Artikel der jeweiligen Journalisten. Aber die, wie gesagt, umfassende Analyse sämtlicher Artikel hat ergeben, dass also erstens völlig unkritisch dieser Begriff übernommen wurde entsprechend propagiert wurde und gerade auch eine weitere Gemeinsamkeit, die bei allen eine zentrale Rolle spielte, war die Forderung nach einem verstärkten Engagement der Bundesregierung oder der Bundeswehr auch innerhalb der NATO und die wiederholte Aufforderung an die Bundesregierung, offensiver der Bevölkerung gegenüber die Notwendigkeit von verstärktem Bundeswehrengagement im Ausland zu kommunizieren und sich damit weniger zurückzuhalten. Vielleicht jetzt in Anbetracht der ablaufenden Zeit noch als kurze Ergänzung. Jetzt sind das natürlich nur vier Journalisten, weil man, wie gesagt, bedenken muss, also dass insgesamt von dieser ermittelten Grundgesamtheit von 219 führenden Journalisten ein Drittel, wie gesagt, in großer Politik- und Wirtschaftsnähe auch ja, sich bewegt. Und das, genau, im Anschluss hat er noch dann untersucht, wie es erstens noch in weiteren Zeitungen wie der Taz und der Frankfurter Rundschau aussieht, wo deutlich weniger Journalisten, sag ich mal, im Elitenmilieu eingebunden sind, als jetzt bei den vier genannten Zeitungen. Und da findet man zwar grundsätzlich mehr kritische Kommentare oder Artikel, aber dass jetzt gerade auch, wenn es um Auslandseinsätze und dergleichen geht, diese irgendwie grundsätzlich hinterfragt werden, ist auch da jetzt nicht gerade die Regel, was halt auch zeigt, dass diese Erklärung jetzt auch nicht absolut ist oder sämtliche Phänomene irgendwie dann einschließen kann. Den Teil überspringe ich gerade, vielleicht dann direkt zum Fazit. Genau, was sehen wir darin letztlich? Das ist einerseits die enge Verflechtung in großen Teilen der führenden Journalisten und der wirtschaftlichen und politischen Elite, was sich entsprechend als ein Erklärungsfaktor anbietet oder mir plausibel erscheint. Aber wie gesagt, es lässt sich in Untersuchungen auch von beispielsweise den Inhalten der Taz durchaus dann zeigen, dass auch Medien, die jetzt eine größere Distanz zur gesellschaftlichen Elite haben oder die jeweiligen Journalisten, dadurch noch keine kritische Berichterstattung, sage ich mal, garantiert ist.